Bayernversteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Ja, hallo und herzlich willkommen beim Bayernversteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Gregor-Peter Schmitz und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das die Bayern schon allein deswegen bewegt, weil sie da so wahnsinnig erfolgreich drin sind. Das ist der Fußball, wo man natürlich den FC Bayern München in der ganzen Welt kennt und die Bayern ja auch am Samstag wieder im Pokalfinale zumindest das Double klar machen könnten, wenn es schon mit dem Triple nicht geklappt hat. Und ich freue mich sehr, dass wir hier im Studio einen echten Bayern-Versteher, also auch Bayern-München-Versteher haben, nämlich unseren Sportexperten und Fußballexperten und Bayern-Experten. Alles auf einmal. Timmann Mehl, herzlich willkommen. Man fragt sich ja so ein bisschen jetzt vor diesem Pokalfinale und nach dieser Saison, sind die Bayern so gut, dass man die eigentlich zerschlagen müsste, weil sie so überlegen sind?
Ja, hallo erstmal. Steile These und klare Antwort, nein, natürlich nicht. Also die ganze Bundesliga, alle Vereine profitieren doch noch vom FC Bayern. Die Heimspiele sind ausverkauft, die Quoten sind bei Bayern-Spielen am höchsten. Also wird sich die Bundesliga ins eigene Fleisch schneiden, wenn man den FC Bayern jetzt zerschlagen würde.
Aber ein bisschen langweilig ist es ja schon, ne, wenn man bedenkt, dass sie doch eigentlich Spieltage vor Ende dann schon Meister waren und eigentlich sich die ganze Saison der Bayern nur noch auf so ein paar Spiele in der Champions League zu konzentrieren scheint. Ist das nicht ein Trend, der ein bisschen Sorge macht?
Das ist ein Trend, der auf jeden Fall Sorge macht, ein Trend, an dem der FC Bayern auch selbst schuld ist.
Aber
weil
nicht sie so aufgerüstet haben, oder?
Weil sie so aufgerüstet haben tatsächlich, weil sie ihre Monopolstellung, die sie in einigen Bereichen haben, auch wirklich ausnutzen. Zum anderen aber auch, sind da 17 andere Bundesligisten, die teilweise wirklich viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten machen haben. Also wenn ich jetzt sehe, dass sich Schalke abfeiern lässt dafür, dass sie irgendwie 21 Punkte Rückstand haben und als Zweiter mit einem passablen Torverhältnis ins Ziel kommen.
Meister der Herzen, ja.
Ja, Meister der Herzen, ja. Und sich wirklich abfeiern lassen dafür oder was Dortmund für Möglichkeiten hat und dann als Vierter abgeschlagen ins Ziel kommt, dann ist die eine Seite natürlich, ja, der FC Bayern macht es gut, macht es geschickt, nutzt es teilweise auch wirklich aus. Und dann sind da aber auch wirklich noch andere Mannschaften, die viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten machen.
Wäre denn denkbar, dass die Bayern jetzt nochmal richtig Geld in die Hand nehmen, um dann eben zu sagen, auch international wirklich wieder mithalten zu können und nicht mehr immer nur im Halbfinale gegen Spanier auszuscheiden?
Ich sehe es ein bisschen anders, ja. Also ich halte es für möglich, dass sie richtig, richtig viel Asche in die Hand nehmen. Zum anderen, dass sie wieder mithalten können, sich an, dass sie halten mit.
Es war ja auch knapp zu reden.
Es war knapp und dann ist wieder die Frage, war es wirklich mangelnde Qualität oder war es doch Glück und Pech? Und ich bin der Meinung, im Fußball hat viel mit Glück und Pech zu tun und danach deuten wir das dann wieder um, hat es mit Qualität zu tun. Und nee, es war diesmal einfach auch Pech. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie viel Geld in die Hand nehmen könnten, ja, wobei könnten es wieder eine
sie
unklare
haben ja
Aussage.
Auch viel Geld, wenn ich mich richtig entsinne, oder?
Ja, dieses berühmte Festgeldkonto,
das muss doch irgendwann mal leergeräumt werden.
Das ja. Das bringt ja irgendwann gar nichts mehr, dieses Festgeldkonto.
Ja, bei Niedrigzinsen, ja.
Ja, Niedrigzinsen und früher waren ja 100 Millionen Euro noch richtig, richtig viel Geld. Jetzt kriegst du einen halben Neymar dafür. Also, ja, was willst du mit dem Geld?
Wirklich nur einen halben. Wir haben ja auch einen neuen Trainer dann in Bayern und wir haben noch einen, der zumindest das Pokalfinale bestreitet. Jupp Heynckes ist ja so ein bisschen eine Kultfigur geworden, jetzt wieder im Alter, was er früher zugegebenermaßen nicht war. Woran liegt das eigentlich?
Woran es liegt, ist der Erfolg und das begründet dann auch das Kultige an ihm. Hätte der Mann keinen Erfolg, dann wäre seine ganze spröde Art nicht mehr als spröde.
Trauriger einfach. Alter Mann, ja.
Exakt, ja. Aber der Mann schafft es irgendwie oder hat es geschafft, die Mannschaft anzusprechen auf eine Art und Weise, wie sie es gebraucht hat. Das klingt jetzt total einfach, vielleicht ist es total einfach, aber es sind schon ganz viele Trainer daran gescheitert bei den Bayern. Der Mann lässt jetzt nichts Außergewöhnliches machen im Training. Ich glaube, er legt viel Wert auf Kleinigkeiten. Auch das sollte nichts Außergewöhnliches sein, weil die großen ganzen Sachen können die Stars. Und schon klappt es.
Waren das eher bayerische Tugenden, die er hatte, oder eher preußische Tugenden?
Ja, was sind bayerische, was sind preußische Tugenden? Wenn es so Sachen sind wie Präzision, Pünktlichkeit, auf Werte tatsächlich achten und sie auch hochhalten und nicht nur irgendwie als hohle Phrasen bedienen, dann sind es wohl eher preußische Tugenden als irgendwie feudales Bayern-Dasein.
Wir hatten ja sogar zuletzt den Fall, dass er auf Umgangsformen auch viel Wert legte mit Herrn Lewandowski, der sich dann nicht richtig von ihm verabschiedete. Wenn wir von Werten sprechen, die Bayern sind so überlegen und stehen so für die Bundesliga, Müsste man von Ihnen vielleicht auch mehr erwarten, dass Sie eben für diese Werte im Sport mehr stehen? Weil wir haben jetzt einige Fälle wieder in der jüngeren Zeit gehabt mit Herrn Beckenbauer, der im Rahmen der WM-Vergabe sehr umstritten war. Wir haben Herrn Hoeneß natürlich, der sogar im Gefängnis war, jetzt wieder in Bayern munter regiert. Wir haben Herrn Winterkorn, der bei VW weltweit regelrecht gesucht wird, aber auf der Bayern-Tribüne eigentlich leicht zu finden ist. Müssten da nicht höhere Maßstäbe gelten für eine Mannschaft, die so im Rampenlicht steht?
Es wäre natürlich total wünschenswert, dass der FC Bayern ein Aushängeschild in mehreren Bereichen ist. Letztlich ist aber der FC Bayern kein Aushängeschild, sondern auch nur ein Abziehbild der Gesellschaft. Und da geht es dann einfach darum, möglichst viel Profit zu machen, erfolgreich zu sein. Und der FC Bayern geht diesen umstrittenen Weg eben da wirklich knallhart durch, schließt Deals dann auch mit Qatar Airways ab, macht seine Trainingslager, hält sie in Katar ab. Es wäre sicherlich wünschenswert, wenn sich ein Verein, der so repräsentativ ist wie der FC Bayern, dort anders verhalten würde. Bisschen anders sehe ich es jetzt bei Uli Hoeneß. Der Mann hat absoluten Bockmist gemacht, der hat Steuern hinterzogen in Millionenhöhe. Aber gut, er wurde verknackt, war im Gefängnis und dann kann es auch wieder heißen, okay, zurück auf los.
Und er ist jetzt auch wieder völlig fest im Sattel, oder?
Bei den Bayern. Ja, der Mann ist fest im Sattel. Wobei es mehren sich ja schon die kritischen Stimmen. Hat der Mann seinen Laden wirklich noch im Griff? Kann man den FC Bayern führen, wie man ihn Mitte der 90er Jahre geführt hat? Muss man immer auf diesen Stallgeruch so Wert legen, wie jetzt auch bei Kovac und so? Aber letztlich scheint es noch zu klappen und zu funktionieren.
Stichwort Kovac, der spielt ja nicht nur gegen die Bayern am Samstag mit seinem Noch-Arbeitgeber. Er hat ja jetzt auch eine Bilanz, wo manche etwas schauten und dachten, naja, wird man jetzt als, was sind sie geworden, Achter oder Neunter, mhm, glaube ich. Ist das jetzt so eine Empfehlung, um eine der begehrtesten Trainerstellen des Planeten wahrscheinlich zu bekommen? Wie siehst du das?
Also zum einen, die Bayern haben Kovac verpflichtet, glaube ich, da waren die Frankfurter gerade Fünfter und es war nochmal,
es war ein bisschen eine andere Situation.
Ja. Also mit Frankfurt Fünfter zu werden, ist so schlecht nicht. Sie haben sich zu spät anscheinend um Tuchel bemüht, haben sich irgendwie an
bei Paris,
haben sich an Favre nicht rangetraut, weil zu schwierig. Okay, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Vielleicht hätten sie es bei Hasenhüttl noch versuchen sollen, der jetzt auf dem Markt ist. Ich finde Kovac aber eine doch ganz solide, gute Wahl. Nicht nur solide, sondern eine gute Wahl. Der hat gezeigt, dass er aus einer Mannschaft, die aus vielen verschiedenen und auch schwierigen Charakteren besteht, ähnlich wie beim FC Bayern, doch was formen kann, eine richtige Mannschaft formen kann, dass die Jungs in München alle kicken können, das ist klar. Dann geht es wirklich prinzipiell darum, den Haufen zusammenzuhalten und da ein Mannschaftsgefühl zu entwickeln. Ich glaube, das kann Kovac und ob er dann mit Stars umgehen kann. Also ich meine, der hat einen Kevin Prince Boateng in Frankfurt da halbwegs
gezähmt. Auch nicht ganz leicht, ja.
Ja, also ich traue es ihm schon zu. Noch dazu, finde ich, hat Frankfurt über weite Strecken der Saison aus seinen Möglichkeiten wirklich viel gemacht und einen relativ ansehnlichen Fußball sogar gespielt.
Wir wollen gleich noch ein bisschen über die Fußball-WM, zu der ja auch als unser Experte Fers reden. Aber vorher haben wir ja unseren Bayern-Monitor jedes Mal im Bayern-Versteher, indem wir auf Zahlen und Umfragen schauen, die wir mit dem Meinungsforschungsinstitut CIVE immer durchführen. Unser Datenexperte Niklas Molter ist im Studio, ja, schon ganz, ganz fußballlastig. Und wir wollen erstmal auf eine Umfrage schauen, die wir ausgewertet haben, in der es um die Kreuzentscheidung von Herrn Söder gegen diesen Erlass in staatlichen Einrichtungen Kreuze aufzuheben. Das hat ihm insgesamt in der Republik viel Spott und auch Widerspruch eingebracht. In Bayern hieß es lange, naja, die Bayern finden das größtenteils eigentlich ganz gut. Jetzt ist er aber doch zurückgerudert und hat zumindest gesagt, es soll eine Art runden Tisch geben, in dem man die ganze Frage noch einmal diskutiert. Hat sich dafür irgendwas in den Zahlen gefunden, in den Umfragen, die wir dazu durchgeführt haben?
Also wir sehen auch in unseren Zahlen, dass in Bayern nicht nur der FC Bayern seine Gegner und seine Freunde hat, sondern eben auch Markus Söder mit seiner Politik. Unsere Frage war, wird diese Kreuzentscheidung von Söder, wird sie ihm politisch nutzen oder schaden? Und da haben wir ganz klar ein gespaltenes Bayern gesehen. Also 38% sagen, wird ihm nutzen. Ein Drittel sagt schaden und weder noch, was sagen 25%, was ein sehr hoher Wert ist.
Genau. Kann man also aus den Zahlen ablesen, dass diese Kreuzdebatte, die er angestoßen hat, vielleicht bei seinen Kernwählern eingezahlt hat, aber dann doch nicht darüber hinaus?
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Also in der erweiterten Kernwählerschaft glaubt man, dass ihm das nutzen wird. Die CSU und die AfD wieder sind davon sehr überzeugt. Die Grünen, die SPD und die Linken sehen es aber, wie zu erwarten, genau andersrum.
Wir werten ja auch immer die Sonntagsfrage aus, also die Frage, wie die Bayern abstimmen würden, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Wie ist denn da so der aktuelle Stand?
Also vor einem Monat war Markus Söder der große Gewinner, hat die CSU auf 44,5% hochgebracht. Jetzt sehen wir, 2,4% sind schon wieder weg. Wir sind bei 42,1%. unter der absoluten Mehrheit. Also das ist für Markus Söder nicht so erfreulich.
Also der Söder-Effekt ist schon ein bisschen verpufft, kann man sagen. Also müsste er sich nach, eigentlich ja undenkbar für die CSU, nach Koalitionspartnern umgucken. Wie sieht es denn da aus?
Also die SPD ist in Bayern auch sehr, sehr schwach. Die liegt gerade bei 13,7%. Die Grünen haben ein Hoch aktuell mit 13,5%. Sonst zur Wahlstätte noch rein theoretisch die AfD mit 12%. Die Freien Wähler mit 6,6% und bei der FDP müsste man schauen, ob es reicht. Die liegen gerade bei 5,1%, also sehr, sehr knapp am Einzug zum Landtag.
Sehr, sehr knapp. Also viele kleine und ein nicht mehr ganz so großer sozusagen. Wir wollen noch ein bisschen über Fußball weitersprechen, weil das natürlich noch viel mehr Spaß macht als Umfragen zur Landtagswahl. Ein bisschen in dieser Entwicklung, was angedeutet hat, ist, dass die Bayern richtig viel Geld in die Hand nehmen könnten. Wäre denn auch denkbar, dass vielleicht in 2-3 Jahren die absoluten Top-Clubs unter sich nur noch spielen und mit ihren nationalen Ligen gar nichts mehr zu tun haben?
Ich halte es für denkbar, hoffe und glaube aber nicht, dass es kommt. Ich glaube, da wäre dann doch tatsächlich der Aufschrei der Fans in Deutschland zu groß und auch ein FC Bayern weiß, was er an der nationalen Liga, hier hat, dass er da nicht einfach komplett ausschert. Ist zwar eine riesige Unterhaltungsindustrie, letztlich aber doch noch sportlicher Wettkampf und der soll auch vor der Haustür hier stattfinden.
Ist es denn eigentlich in anderen Ligen ähnlich, dass also seit Jahren die Clubs so dominieren, wenn man mal über die Landesgrenzen schaut?
Es ist in einigen Ländern so, also zum Beispiel in Italien ist, glaube ich, Juve zum siebten Mal, glaube ich, zum
hintereinander. Okay,
genau. Ja, okay. In England wechselt es immer ganz, ganz schön ab eigentlich, aber die haben ja auch alle relativ viel Geld zur Verfügung. Das ist dann Chancengleichheit da. Das
sind halt viele Oligarchen, ja.
Gut, genau. Frankreich als Liga marschiert Paris vorneweg, hat ja früher mal den Anschein gehabt, dass die französische Liga viel schwächer ist als die deutsche, ist aber gar nicht mehr so. Marseille jetzt im Europa-League-Finale gewesen, Paris wird auf absehbare Zeit auch immer wieder unter den letzten vier in der Champions League stehen, also so schwach ist die Liga nicht. Was haben wir sonst noch für Ligen? Ich glaube, das war es also von den großen Ligen.
Wäre denn denkbar, das, was immer wieder diskutiert wird, diese 50+1-Regel, also auch die Frage, wie weit Fußballvereine übernommen werden können, wäre also auch in Deutschland denkbar, dass sich da eine Tendenz entwickelt, dass man sagt, okay, man öffnet es eben noch mehr für sehr wohlhabende Menschen oder auch Konzerne, die ganze Vereine übernehmen wollen, um vielleicht ein Gegengewicht zu den Bayern aufzubauen?
Ja, es warten ja alle darauf eigentlich, bis mal einer klagt, um diese Regel aufzubrechen oder eben um dann Sicherheit zu haben, dass diese Regel weiter Bestand hält. Ich glaube nicht, dass wenn man die 50+1-Regel kippt, dass sich was in den Kräfteverhältnissen ändern würde. Also man hat es ja schon bei einigen Vereinen gesehen. Bestes Beispiel die Münchner Löwen, die sich ja komplett einem Investor geöffnet haben.
Etwas unseriösen anscheinend, oder?
Ja, was ist unseriös? Ja, Mann hat eine Menge Geld auch in den Verein reingesteckt, aber da muss man halt mit dem Geld auch vernünftige Sachen machen, so wie in Leipzig, also wirklich ein seelenloses Produkt prinzipiell, aber die machen richtig, richtig gute Arbeit und dann kann man auch oben angreifen. Wichtig
Hamburg
ist,
hingegen mit ihrem Milliardär ganz so gut geklappt dieses Jahr. Ja.
Also ich hoffe, dass diese 50+1-Regel Bestand hält, weil es einfach nicht gewährleistet ist, nur dass da eine Menge Geld reingespült wird, dass es dann noch gleich wieder nach oben geht. Das glaube ich nicht.
Am Schluss noch ein kurzer Ausblick auf die Fußball-WM natürlich, zu der du auch fahren darfst. 35 Nächte hast du erzählt, hast du schon gebucht in einem russischen Hotel. Das setzt natürlich eigentlich voraus, dass die Deutschen bis ins Endspiel kommen, oder?
Das setzt es voraus, wobei ich ja für ein Haus arbeite, das mich liebenswerterweise auch in Moskau weiter wohnen lassen würde, wenn die Deutschen vor dem Finale ausscheiden.
So weltoffen sind wir.
Genau. Das ist toll, ja, ich bin glücklich. Ja. Nee, ich freue mich schon wirklich richtig auf die WM, auch auf Russland. Das ist sicherlich was ganz was Spannendes, was ganz was Neues, da freue ich mich richtig drauf, ja.
Und wie bewertest du die Chancen der deutschen Mannschaft, zu der ja, um zu den Bayern wieder zurückzukommen, auch ein erheblicher Bayern-Block spielt?
Die Chancen der deutschen Mannschaft sind, und jetzt kommt irgendwie so eine Floskel, sind absolut intakt und sie zählt zu den Mitfavoriten. Und mehr kann man zu dem jetzigen Zeitpunkt vor dem Trainingslager auch noch gar nicht sagen. Ich glaube, vor 4 Jahren war das bei der WM in Südafrika, in Brasilien, als das Trainingslager als total misslungen eigentlich galt. Also in den Medien.
Dafür die Mannschaft, ja, doch ganz gut
die Mannschaft aber ein ganz anderes Gefühl auch hatte und da ein Mannschaftsgeist geformt wurde, der seinesgleichen gesucht hat. Deswegen kann man jetzt wirklich noch nichts sagen, wie weit geht's mit der deutschen Mannschaft. Das Potenzial der deutschen Mannschaft ist sicherlich da, um auch Weltmeister zu werden. Nur das Potenzial haben auch Brasilien, Argentinien, Spanien, Frankreich. Da sind genügend Mannschaften, die das Potenzial auch haben.
Eine letzte Frage, wird Manuel Neuer spielen oder nicht?
Nein, wird nicht spielen.
Gar nicht.
Gar nicht.
Gar nicht. Oh je.
Aber das Gute ist, die Deutschen sind darauf überhaupt gar nicht angewiesen.
Ich meine, wir haben ja so viele Torhüter, ja, gute Torhüter. Ja.
Jedes andere Land würde die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn Manuel Neuer ausfallen würde. Bei uns steht dann Marc-André Ter Stegen, der Torwart des FC Barcelona im Tor. Also das ist nun wirklich kein Problem. Also,
Torwart können wir. Ja. Sven Ulreich kriegt aber keine Chance mehr, oder?
Sven Ulreich kriegt keine Chance mehr, hat auch ehrlicherweise nicht die Klasse, um deutscher Nationaltorwart zu sein. Hat eine super Saison gespielt, aber nicht die Klasse, um deutsche Nummer 1 zu sein.
Alles klar. Ganz herzlichen Dank, Timon Mehl. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe des Bayern-Versteher und drücken natürlich dann doch dem FC Bayern die Daumen morgen im Pokalfinale, oder?
Ich als Sportjournalist muss da streng objektiv sein. Ich will ein schönes Spiel sehen und dabei 2-3 Bier trinken.
Okay, das ist ja auch ein gutes Motto. Also herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald beim Bayern-Versteher.